Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität. Am Mikrofon begrüßt Sie Renate Mewes aus dem Medienhaus in Balderschwang. Ein lieber Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria, die mit uns jetzt zu dieser Sendung verbunden sind. Clara Fey wird am 5. Mai dieses Jahres selig gesprochen. Aus diesem Anlass sprechen wir heute in einem weiteren Teil über das nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey aus Aachen. Unser Gast ist Schwester Ingrid Mohr von den Schwestern vom Armen Kinde Jesu in Aachen. Grüß Gott, Schwester Ingrid, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Grüß Gott, Frau Mewes, und grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen.
Schwester Ingrid Mohr hat die weltweit bekannten Schriften des spanischen Mystikers Bruder Rafael Arnaiz Barón ins Deutsche übersetzt und uns seine Spiritualität in vielen Sendungen bei Radio Horeb vorgestellt. Schwester Ingrid war jahrzehntelang an Schulen in Nordrhein-Westfalen und Spanien tätig und lehrte die naturwissenschaftlichen Fächer. Mit Schwester Ingrid schauen wir jetzt auf die Ordensgründerin Clara Fey, Gründerin vom Armen Kinde Jesu, die im Mai selig gesprochen wird, und den Bruder Andreas Fey, den wir in der letzten Sendung als Priester nach dem Herzen Gottes schon näher kennengelernt haben. Wir freuen uns jetzt auf die weitere Ausführung über das Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey, die Jesus mit ganzem Herzen gefolgt sind und durch die Gott Großes bewirken konnte. Bitte schön.
Danke, Frau Mewes. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. In der letzten Sendung über Clara und Andreas Fey hörten Sie einiges über die Kindheit und Jugendzeit der beiden Geschwister sowie über deren soziales Engagement. Heute schauen wir ein wenig auf den weiteren Verlauf ihres Lebens. Andreas sah und ehrte in den Armen die Bevorzugten und Lieblinge Gottes. Stets begegnete er ihnen freundlich und teilnehmend. Die Liebe ließ ihn mutig Dinge tun, über die mancher gewiss den Kopf schüttelte. Wie er über die Armen dachte, geht aus einem seiner späten Briefe hervor. Da heißt es: In meinem langen Leben habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass die glücklichsten Menschen nicht da zu finden sind, wo Gold und Gut, Wohlleben und Überfluss, Ehre und Ansehen in Hülle und Fülle vorhanden sind. Nein, die glücklichsten Menschen habe ich immer in kleinen, dürftigen Verhältnissen gefunden, unter den Geringen und Armen und vor allem unter den Dienenden. Es kann auch nicht anders sein. Jesus hat es vorausgesagt. Die Armen hat er sich für sein Evangelium ausgewählt. Die Kleinen hat er an sein Herz genommen. Dass Gott sich an Großmut nicht übertreffen lässt, das durfte Kaplan Fey immer wieder erfahren. Dafür nur ein Beispiel. Auf einem herbstlichen Spaziergang traf er eine alte Frau, die Reisig sammelte. Er sprach sie an: Das ist mühsame Arbeit, die wenig einbringt. Sie erwiderte: Ja, Herr, aber was tut man nicht, wenn man arm ist? Andreas suchte in seiner Tasche nach und gab der Frau alles, was er hatte. 50 Pfennig. Voll des Dankes rief sie freudig aus: Gott lohne es euch 1000-mal. Als Fey zu Hause ankam, lag auf seinem Schreibtisch eine Spende von 500 Mark. Exakt das 1000-fache dessen, was er der Frau gegeben hatte, und genau die Summe, die er benötigte, um einem anderen Armen aus großer Verlegenheit zu helfen. Im Februar 1837 hatte Clara Fey mit ihren Freundinnen begonnen, arme Kinder zu unterrichten. Aber es kamen immer mehr, und so war die winzige Schule schon bald viel zu klein. Mehrmals hieß es umziehen auf der Suche nach mehr Raum, um mehr dieser benachteiligten Kleinen aufnehmen zu können. Von der Stadt Aachen erhielten diese engagierten jungen Frauen die Genehmigung, in das seit der Säkularisation leerstehende Dominikanerkloster zu ziehen. Aber mit mehr Klassenräumen allein war es nichts getan. Denn manche Kinder hatten nicht einmal ein Dach über dem Kopf und hungerten nach liebevoller Nähe und Geborgenheit. Also begannen Clara und ihre Helferinnen, einige der meistgefährdeten auch dort wohnen zu lassen. Rückblickend auf die apostolischen Aufgaben der Anfangszeit schrieb Kaplan Andreas später: An dem Unterricht der Kinder war es nicht genug. Sie sollten auch erzogen, genährt, gekleidet, es sollte ihnen ein Obdach bereitet werden. Sie sollten nicht nur christliche Lehrerinnen haben, nein, der Herr wollte ihnen auch Mütter schenken. Neben der Verelendung unzähliger Kinder gab es noch andere Bereiche, in denen Hilfe erforderlich war. So begannen zwei der Freundinnen Claras, sich damit zu befassen. Franziska Schervier widmete sich vorrangig den Kranken und wurde 1845 Gründerin der Armenschwestern vom Heiligen Franziskus. Pauline von Malincrott nahm sich hauptsächlich der Blinden an und gründete 1849 in Paderborn die Schwestern der christlichen Liebe. Clara Fey erkannte, dass die Arbeit mit armen Kindern weiterhin ihre ungeteilten Kräfte forderte und wurde zur Gründerin der Schwestern vom armen Kinde Jesus, wie wir jetzt sehen werden. Clara selbst und alle jungen Frauen um sie hatten bisher noch bei ihren Eltern gewohnt. 1843 zogen einige von ihnen mit 10 der meistgefährdeten Kinder in ein kleines Mietshaus und teilten das Leben mit ihnen, als Arme unter Armen. Das gemeinsame Wohnen schuf günstige Voraussetzungen für eine intensivere Pflege ihres religiösen Lebens. So kam es, dass sich Clara und 3 ihrer Freundinnen zu einer neuen Ordensgemeinschaft zusammenschlossen. Noch heute erinnert eine Gedenktafel am Gründungshaus in Aachen an jenen bedeutsamen Lichtmesstag, dem Fest der Darstellung des Herrn. Auf ihr ist zu lesen: In diesem Haus gründete Mutter Clara Fey am 2. Februar 1844 die Genossenschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Besonders Claras Bruder Andreas, aber auch Bischof Laurent und Pastor Sartorius unterstützten mit viel Liebe und Eifer die Neugründung und deren apostolische Werke. Schon knapp 2 Jahre zuvor hatte Bischof Laurent ermutigend und mit Weitsicht an Kaplan Fey geschrieben: Den intuitiven Blick und das himmlische Feuer, das hat dir Gott in reichem Maß verliehen. Erfahrung, praktisches Geschick, technische Fertigkeit für die Sache kannst du leicht erwerben. Darum einen Anfang gemacht. Anfechtungen und Widersprüche werden sicherlich und hoffentlich nicht fehlen. Das wäre ein schlimmes Zeichen, wenn der Teufel bei der Sache geduldig bliebe und Gott, der Herr, sie der Feuerprobe nicht würdigte. Aber dadurch wird nur das Menschliche mehr und mehr beseitigt werden, das Göttliche aber sieg- und segensreicher hervortreten. Ich kann weiter nichts tun, als dich mit der Jungfrauenschar, euren Kindern, Armen und Kranken, dem Herrn und seiner Mutter anempfehlen. Und das tue ich. Mit wahrem Feuereifer begannen die 4 jungen Frauen ihr Ordensleben. Die Chronik berichtet, dass das klösterliche Stillschweigen sie anfangs große Überwindung kostete. Sie wollten sich auch angewöhnen, ernst und feierlich einherzuschreiten, wie sie es bei anderen Ordensfrauen gesehen hatten. das löste eher Heiterkeit unter ihnen aus. Zu diesem Punkt schrieb Clara dem Bischof: Wir waren in den ersten Tagen sehr zum Lachen gereizt. Vorigen Donnerstag, wo wir uns über unsere gegen die Regel begangenen Fehler anklagten, gerieten wir ins Stocken vor Lachen. Wir stehen uns so nahe. Nach einem weiteren Umzug wurde 1848 ein ehemaliges Frauenkloster ganz in der Nähe des Aachener Domes gekauft, das zum Mutterhaus der jungen Gemeinschaft wurde. In der wiederhergestellten Klosterkirche fand schon bald die erste Einkleidung statt, die der Gründerin und ihrer ersten Gefährtinnen. 1850 legten sie ihre Gelübde ab, die Besiegelung ihrer innigen Verbindung mit Gott. Bis zur Ausweisung der Schwestern während des Kulturkampfes erhielten 756 junge Frauen in dieser Kirche das Ordenskleid und 578 legten dort ihre ewigen Gelübde ab. Ohne es selbst anzustreben, wurde Clara der geistige und geistliche Mittelpunkt der kleinen Gruppe. Ihre Gefährtinnen spürten den Geist, der in ihr wirkte. Und nach der Wahl Claras zur ersten Generaloberin meinte eine von ihnen: Da gab es nichts zu wählen. Die Mutter war da. Den Namen der Kongregation Schwestern vom armen Kinde Jesus wählte Clara trotz heftigen Widerstandes von außen, weil sie in den verwahrlosten Kindern Jesus selbst erkannte. Ob sie sich dabei an den Traum erinnerte, den sie mit 11 Jahren gehabt hatte? Jedenfalls fand sie in dem Namen den apostolischen Auftrag der Gemeinschaft ausgedrückt, die christliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen, vor allem der Benachteiligten. Sie wies ihre Schwestern auf die geistliche Dimension dieses Namens hin und erklärte: Es heißt nicht Schwestern der armen Kinder, sondern Schwestern vom armen Kinde Jesus, woraus wir deutlich die Aufgabe erkennen, das Beschauliche mit dem tätigen Leben zu vereinigen. Clara bezeichnete diesen oft schwierigen Auftrag schlicht als die Kinder zu Jesus führen. Die Schwestern bemühten sich, in ihnen eine persönliche Beziehung zu Jesus zu wecken. Clara spornte sie an und wiederholte ihnen ein ums andere Mal: Lieben wir die Kinder und lieben wir Jesus in ihnen. Wir müssen in jedem Kind ihn sehen, der für uns ein Kind geworden ist. Er führt uns Scharen armer Kinder zu. Die Kinder zu Jesus führen. Damit kann man schon bei den Kleinsten beginnen, dass wir ihnen sagen, dass sie niemand auf der Welt haben, der sie so sehr liebt wie Jesus, der sein Leben für sie gegeben hat. O, glauben wir es, das Herz der Kinder ist empfänglich. Andreas und Clara Fey hatten viel Sinn für Schönheit, Kunst und Harmonie. Andreas war ein hervorragender Kunstkenner und gehörte Vereinen an, die sich für den Erhalt religiöser Kunstwerke einsetzten. Manches kostbare alte Stück, das bei der Aufhebung der Klöster zur Zeit der Säkularisation in einen Trödlerladen gewandert war, wurde von ihm aufgespürt und vor Profanierung bewahrt. Jede Verirrung in der kirchlichen Kunst bedauerte Fey nicht nur, sondern ging entschieden dagegen an. Überall legte man größten Wert auf seine Meinung. Als Kaplan von St. Paul sorgte er für Verbesserungen dieses Gotteshauses, die es, wie es heißt, zu einer der schönsten Kirchen Aachens machten. In einem Artikel erklärte er, worauf es ihm beim Betreten einer Kirche ankam: Hier ist der Ort meiner Ruhe Hochgelobt sei das allerheiligste Sakrament des Altares. An diesen Raum und seine Geheimnisse fesselt nicht der Ruf eines Redners, nicht die Macht des Gesanges, nicht der Zauber der Formen und Farben, sondern der treue Herr, der bei den Seinen wohnen will, sei es im Dom zu Köln oder in der Bambushütte des Indianers. Ein großes Anliegen der beiden Geschwister Fei war die würdige Gestaltung der Liturgie und der liturgischen Gewänder. Claras ausgeprägter Sinn für Schönheit veranlasste sie, Stickateliers ins Leben zu rufen, in denen wahre Meisterwerke der Nadelmalerei entstanden, die sehr geschätzt und begehrt waren. Viele der Vorlagen für diese Stickereien wurden von den Schwestern selbst entworfen. Mit der ersten dieser Werkstätten wurde schon 4 Jahre nach Gründung der Kongregation, also 1848, in Aachen begonnen. Weitere folgten in anderen europäischen Ländern. Andreas stand den Schwestern bei der Anfertigung von Paramenten mit Rat und Tat zur Seite. Mit seiner Hilfe entwickelten sich die Stickateliers zu technisch und künstlerisch hochstehenden Werkstätten von überregionaler Bedeutung. Die Schwestern gestalteten auch kunstvolle Krippenfiguren aus Wachs, die ihren Weg in alle Welt fanden. In den Stick- und Wachsateliers arbeiteten die Schwestern in Stille und Sammlung mit ihrem Gebet und Opfer. Mit ihrer Händearbeit trugen sie zum Lebensunterhalt der Kinder und Schwestern bei. Wie für Clara, so war die Sorge für das arme Kind auch wesentlich für ihren Bruder. Er war den Kleinen wie ein guter Vater. Stets hatte er ein offenes Ohr für sie. Sobald er auftauchte, liefen sie froh auf ihn zu, gaben ihm die Hand und erhielten von ihm ein Kreuzchen auf die Stirn. Viele Stunden verbrachte er plaudernd und spielend mit ihnen und erfreute sie mit Geschichten und Anekdoten. Trotz aller Arbeit in der Pfarre zog es Kaplan Andreas abends zu Schwestern und Kindern, die in sehr armen, bescheidenen Verhältnissen lebten, was sich auch in der äußerst einfachen Ernährung zeigte. In einem Bericht heißt es über ihn, er ersetzte durch seine Unterhaltung, was am Mahle, einer Wassersuppe von Brotresten und einem Butterbrot zu wünschen blieb. So wie Clara sich auch ehemaliger Heimkinder annahm, so hielt Andreas Kontakt zu vielen von ihnen, wenn sie bereits nicht mehr im Haus waren. Mit jeder Freude, jeder Frage, mit jedem Schmerz konnten sie sich an ihn wenden. Er ging ihnen nach wie der gute Hirt und begleitete sie mit priesterlicher Sorge und Verantwortung. Hier der Auszug aus einem ermutigenden Brief an eins jener ehemaligen Kinder. Liebes Luischen, betrachte dich vollständig als unser Kind. Erlebst du etwas, das dir gefährlich scheint? Befindest du dich in einer Lage, welche dir Versuchung bereitet? Oder kannst du es aus irgendeinem Grund in deiner Stellung nicht aushalten? Dann sage: Ich habe in Aachen mein Mutterhaus und komm dann fröhlich zu uns zurück. Wir wollen dich mit offenen Armen aufnehmen. Adieu, liebes Luischen, und bete auch für deinen alten Vater Andreas Fei. Weder Clara noch Andreas fehlte es an Humor und Sinn für das Komische. Bischof Laurent bezeichnete kleine Erlebnisse mit Andreas Fei als, so wörtlich, lauter Beweisstücke von dessen unter sprühendem Witz verborgenen Heiligkeit. Schon in der ersten Sendung mit dem heutigen Thema erfuhren wir von seiner originellen und humorvollen Art. Nun etwas aus späteren Jahren. Der Namenstag von Kaplan Andreas wurde meist zu einem großen Fest für Kinder und Schwestern. Einmal gratulierten die Schwestern ihm dazu mit humorvollen Versen, ergänzt durch passende Aquarelle. Darin stellten sie Erlebnisse mit ihm zu jeder Stunde eines Tages zusammen, von 5 Uhr früh bis 23 Uhr spät am Abend. Der Titel lautete »Ein Tag im Leben von Don Andrea«. Hier nur eine der 19 netten Szenen. Einmal, als die Schwestern beichteten, kletterte eins der jüngsten Kinder, die kleine Rosemarie, zu ihm in den Beichtstuhl. In einem Teil des dazugehörigen Verses heißt es, »Und es währt kein Ave lang, hört im Eck er Röschen schnarchen. Kinder, wollt es nicht verargen, Röschen ja kein Wörtchen hört, drum im Beichten ja nicht stört. Vater wagt sich kaum zu rühren, um klein Rös nicht zu genieren. Hört nur rechts die Beichten an, dass es ruhig schlafen kann. Seine Liebe zu dem Kind macht, dass Mühe er kaum empfindt. Erst als steif ihm alle Glieder, da erwacht sein Röschen wieder, gähnt und streckt sich vor Vergnügen und begehrt nun rechts zu liegen. Dann, nach kurzem Intermezzo, schläft es weiter wie bis jetzo. Vater sprach, dies Kind euch lehrt, wenn ihr redlich euch bekehrt, sollt ihr, wie es mir getan, so vertraulich Gott euch nahen. Nun zu Clara. In der Einleitung zu einem Buch über sie schreibt der Autor, für ihre seelische Gesundheit zeugt ihr Sinn für Humor, ihre natürliche Fröhlichkeit. Es ist köstlich, wie sie mit ihren ersten Gefährtinnen die ersten Schritte in ein klösterliches Leben unternimmt und die Situationskomik beschreibt. Hier zwei Beispiele aus Briefen, die Clara schrieb, wenn sie auf Reisen war. Um die Genehmigung der Kongregation durch die preußische Regierung zu erhalten, fuhr sie mit einer der Schwestern nach Berlin und berichtete einem Onkel, »Wir warteten eine Stunde im Vorzimmer der Behörde unter Geheimräten, Bauräten, Malern und armen Landpastoren, die in großer Angst umherkrochen. Unter anderem litt einer an furchtbaren Zahnschmerzen und wurde mit einem Glas lauen Wassers erquickt, wobei ihn ein alter, diensttuender Invalide damit tröstete, er habe sich schon 16 Zähne ziehen lassen, wie man an seinen eingefallenen Backen sehen könne. Und von einem Gottesdienstbesuch in Düsseldorf schrieb Clara, ich wünschte, die Schwestern hörten einmal den Gesang und sähen die Brüder, besonders dann, wenn Bruder Anton mit weißen Handschuhen den Weihwedel aufrecht wie eine Lilie trägt. Man muss sich recht in Acht nehmen und denken, dass man in der Kirche ist, um nicht ins Lachen zu geraten.
Spiritualität bei Radio Horeb. Anlässlich der bevorstehenden Seligsprechung von Clara Fey am 5. Mai dieses Jahres in Aachen schauen wir im zweiten Teil auf das Lebenswerk und die Charakterzüge der Geschwister Clara und Andreas Fey aus Aachen. An Humor und Freude hat es den Geschwistern nicht gefehlt. Wie sie durch schwere Zeiten gegangen sind, das hören wir jetzt in der Fortsetzung. Unsere Referentin ist Schwester Ingrid Mohr aus Aachen vom Armen Kinde Jesus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Natürlich fehlte im Leben von Clara und Andreas Fey das Kreuz nicht. Aber gerade in schweren Zeiten zeigten sich die Seelengröße der beiden, ihr tiefer Glaube und ihre innige Gottverbundenheit. Vom Tod des Vaters und von Constantia, der ältesten der drei Mädchen Fey, hatten wir schon gehört. Zusätzlich brachte der frühe Tod von 6 der Kinder Nettas, der jüngsten der 5 Geschwister, schweres Leid über die Familie. Aber auch in den Anfangszeiten der Kongregation gab es neben vielen Freuden auch manches Leid. Andreas wurde Opfer unbegründeter Verdächtigungen, Anklagen und Verleumdungen. Und seine Reaktion darauf? Er betete täglich für die Person, die ihm so sehr zusetzte. In der Biografie heißt es, nicht die leiseste Klage kam über seine Lippen. Er sah in dieser Prüfung die Hand Gottes und bewahrte mit bewundernswerter Selbstbeherrschung den Frieden und die Ruhe seiner Seele. Tief in Gott verankert und mit unerschütterlichem Vertrauen schreibt dieser Priester nach dem Herzen Gottes im Rückblick auf leidvolle Jahre: Gott ist gewaltig, wenn er ein Herz ganz für sich gewinnen, ganz von allen Banden freimachen will. Lassen wir Gott walten, dem man nie umsonst vertraut. Gehen wir den geraden Weg. Es ist alles gleich, wenn man den heiligen Willen Gottes liebt. Nur eins ist notwendig. Suchen wir, dem Herrn näher zu kommen. Alles, was dazu führt, sei mit Dank angenommen. Kommen wir wieder zu Clara. Mit der stetig steigenden Zahl an Schwestern konnten immer mehr Kinder und Jugendliche in Kindergärten, Heimen und Schulen betreut werden. Zwischen 1848 und 1872 gründete Clara 25 Niederlassungen in der Heimat und schon 1857 2 im Ausland, in Luxemburg und in Österreich. Bei dem starken Aufblühen konnte auch für die Schwestern das Kreuz nicht fehlen. Für Clara kam es besonders hart. Die größte Herausforderung bildete der Kulturkampf in Preußen zwischen 1871 und 1887 mit Bismarck. Unter seiner Regierung wurde 1872 die Ausweisung aller Ordensleute, die sich dem Unterricht und der Erziehung widmeten, angeordnet. Sie alle waren gezwungen, die Heimat zu verlassen und in die Verbannung zu ziehen. Für Clara Fey bedeutete das die Auflösung von 23 der 27 von ihr gegründeten Häuser. Tausende von Kindern blieben schutzlos zurück. Unter schwierigsten Bedingungen musste Clara für 690 Schwestern im Ausland ein Dach über dem Kopf und Möglichkeiten apostolischer Arbeit suchen. Ihr Gottvertrauen und das ihrer Schwestern wurde auf eine harte Probe gestellt. Wie sie auf dieses schwere Kreuz reagierte, zeigt sich in folgenden Zeilen an ihre Schwestern. Der liebe Gott legt uns ein großes Kreuz auf in dem, was uns bevorsteht. Wir müssen uns stärken im Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Clara nahm das Kreuz an und bewahrte auch in jener stürmischen Zeit die innere Ruhe, die aus ihrer tiefen Verbundenheit mit Gott und ihrem Vertrauen in ihn kam. Ihre Schwestern ermutigte sie häufig mit dem ihr so lieb gewordenen Gedanken: Alles für Jesus allein. Und das Gottvertrauen Claras und ihrer Schwestern wurde fruchtbar. Gott weiß ja selbst in schwierigsten Zeiten auf krummen Zeilen gerade zu schreiben. Durch die gewaltsame Vertreibung aus der Heimat kam es zum Aufblühen der Kongregation in 7 europäischen Ländern. Innerhalb von 3 Jahren konnten in diesen Ländern 12 Niederlassungen gegründet werden, in denen die Schwestern neue Möglichkeiten für ihr apostolisches Wirken fanden. So linderten sie auch dort die Not vieler Kinder. Eines der Häuser, und zwar im niederländischen Simpelfeld, nicht weit von Aachen entfernt, wurde zum Generalmutterhaus. Dort lebte Clara bis zu ihrem Heimgang im Jahr 1894. Sie durfte noch erleben, dass die Schwestern ab 1887 in die Heimat zurückkehren konnten. Ehemalige Häuser wurden wieder belebt und neue gegründet, ohne die im Ausland aufzugeben. So entfaltete sich vielerorts wieder eine umfang- und segensreiche Tätigkeit der Schwestern. Auch für Andreas beinhaltete der Kulturkampf eine äußerst harte Prüfung. Er musste zusehen, wie die Früchte seiner Arbeit größtenteils zerstört wurden. 1872 schrieb er den Schwestern in Österreich in gläubiger Annahme von Gottes Willen: Ja, es sind schwere, bittere Zeiten. Es geschehe der heilige Wille Gottes. Wenn er will, dass wir dazu kommen, Ziegel zu backen, und wenn er will, dass wir an allen Kirchtüren Almosen sammeln, auch dann sei er angebetet. Ich will mich stärken an eurer Treue und eurem Gottvertrauen und auch den Rest meiner geringen Kräfte ganz zur Verfügung stellen. Aus tiefem Glauben konnte er trotz der schweren Prüfung ermutigend schreiben: Mit Jesus wandeln, mit Jesus verkannt sein, mit Jesus verschwinden, gerade so lange, wie Gott es will. Das ist das eigentliche Leben und Sterben in Jesus Christus. Das ist die wahre Nachfolge des Herrn. Aber diese vollständige Ruhe im Willen Gottes ist eine heilige Agonie, ein schwerer Todeskampf. Mut. Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich. Die innige Verbundenheit mit Jesus und der tägliche, vertraute Umgang mit ihm im Gebet, das war die Quelle, aus der Andreas und Clara die geistliche Kraft in ihrem bewegten Leben schöpften. Wie wesentlich dies für Andreas war, drückt er so aus: Gebet ist Lebensbedingung für die Seele, wie das Atemholen Lebensbedingung für den Leib ist. Und Clara sah es ganz ähnlich. Wie das Einatmen der Luft, so soll der Gedanke an Gott das beständige Atemholen unserer Seele sein. So konnten sich die beiden Geschwister unermüdlich und mit selbstloser Liebe einsetzen für die Ärmsten, Schutzlosesten und Verlassensten. Sie wollten die Liebe Gottes weitergeben. In den Kindern dienten sie dem Kind in der Krippe. Sie ehrten und liebten den leidenden und gekreuzigten Herrn in den Armen und Kranken. Schauen wir noch auf Lebensabend und Ende dieser Geschwister. Tief angerührt von Gottes unbegreiflicher Liebe notierte Andreas: Seit vielen Jahren ist mein Herz des Herrn Wohnung. In diese arme Hütte kehrt er täglich ein. Ich weiß, dass er gerne kommt, wenn ich auch noch so arm bin. Mit der bescheidenen Haltung, die diesem Priester stets eigen war, verbrachte er auch die letzte Zeit seines Lebens. Im Rückblick auf die ihm von Gott zugeteilte Aufgabe in der Kongregation meinte er: Ein Gotteswerk ist entstanden, auf dem sichtbar des Herrn Segen ruht. Bei diesem Werk habe ich durch Gottes Erbarmen, der das Kleine wählt, mit Hand angelegt. Ich war nur ein armer Pfahl, an dem die fruchtbringenden Reben ranken. Und wenn der alte Pfahl auch selbst keine Frucht mehr trägt, so freut er sich umso mehr der frischen Reben, die ihn umranken und seine Armut decken. Dieser wahre Gottesmann begann sein Testament mit den Worten: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ein Zeitgenosse meinte dazu: Auch in dieser letzten Willensäußerung erkennt man Fei, demütig, aufrichtig, treu, liebevoll, losgelöst von allem, Kind Gottes von Kopf bis Fuß. Wie gut versteht er es, sich die Tore der Ewigkeit in der einzig rechten Weise zu öffnen, indem er die Worte des bekehrten Sohnes zu den Seinigen macht. Nachdem der Arzt angeordnet hatte, man solle Andreas täglich einige Esslöffel Wein zur Stärkung geben, bat er schon nach wenigen Tagen, man möge ihm den Wein nicht mehr geben. Seine Bitte begründete er mit den Worten: Meinem Heiland gab man Galle und Essig am Kreuze, und ich sollte jetzt Champagner trinken. Und nach der Krankensalbung hörte man ihn mit fester Stimme sagen: Ich bin bereit, ich bin bereit. Am 2. September 1887 wurde Kaplan Andreas Fei in die Ewigkeit berufen. Jemand schrieb über ihn und bezeugte: Arm war er mit den Armen, klein mit den Kleinen, schwach mit den Schwachen, Lichtträger für jedes Herz, in dem das Dunkel lag. Und über all seinen Vorzügen leuchtete der Sonnenschein heiliger Fröhlichkeit. Aufgebahrt wurde er im Haus seiner Schwester Netta. Über die Anteilnahme der Bevölkerung bei seinem Tod heißt es: Der Andrang der Leute war so groß, dass beständig 6 Polizisten Aufsicht hielten auf der Straße. Im Haus selbst, alles betend in lautloser Stille, nur unterbrochen durch lautes Schluchzen oder stilles Weinen. 73 Priester, mehrere Bischöfe sowie der päpstliche Nuntius und etwa 10.000 Gläubige, darunter Hunderte von Kindern, gaben dem beliebten Priester bei der Beerdigung die letzte Ehre. Überzeugt von der Heiligmäßigkeit seines Lebens, riefen den Diener Gottes schon bald viele Menschen als Fürsprecher an. Eine Schwester sagte: Wir beten für den treuen Vater aus Herzensgrund, wie unsere Liebe und Dankbarkeit es gebieten. Aber wir beten auch, dass er fortfahren möge, uns Tröster, Rater, Helfer zu sein und ein weit mächtiger Fürbitter, als er es in irdischen Banden gefesselt sein konnte. Wie alles in ihrem Leben nahm Clara auch ihre schwindende Körperkraft, Krankheit und Tod bewusst und ganz ergeben aus Gottes Hand an. Am 8. Mai 1894 vollendete sich ihr irdisches Leben. Ihre Sensibilität für die Nöte ihrer Zeit und ihre Antwort darauf hatten sie trotz schwacher Gesundheit ein Werk gründen und führen lassen, das unzähligen Kindern und Jugendlichen zum Segen wurde. Bei ihrem Tod zählte die Kongregation bereits weit über 1000 Schwestern. Mutter Clara Fei wurde auf dem Simpelfelder Klosterfriedhof zu Grabe getragen und 1934 von dort in die Klosterkirche überführt. 2012 fand die Übertragung in ihre Heimatstadt Aachen statt, und zwar in die Bischofsgruft des Domes. Am 5. Mai 2018 wird Clara Fey im Hohen Dom zu Aachen selig gesprochen. Einen Tag danach findet die Beisetzung ihrer sterblichen Überreste unweit vom Dom in der Kind-Jesus-Kapelle statt. Die Seligsprechung trägt dazu bei, dass diese große Frau für immer mehr Menschen Vorbild und Fürsprecherin bei Gott ist.
Vielen Dank, Schwester Ingrid Mohr, dass Sie uns Einblicke in das Leben der Geschwister Clara und Andreas Fey geschenkt haben. Die innige Verbundenheit mit Jesus und das Gebet hat den beiden Geschwistern die Kraft und die Liebe gegeben, dass sie dem Herrn auf so wunderbare Art und Weise dienen konnten. Schwester Ingrid Mohr hat sich tiefgehend mit der Spiritualität von Clara und Andreas Fey beschäftigt. Gerne können Sie mit ihr jetzt ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer dazu ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Spiritualität bei Radio Horeb, unser Thema, das nicht alltägliche Geschwisterpaar Clara und Andreas Fey aus Aachen anlässlich der Seligsprechung von Clara Fey am 5. Mai dieses Jahres in Aachen. Heilige, die man einfach sofort ins Herz schließen muss. Die erste Hörerin, die uns erreicht hat, ist Schwester Eusebia aus Oberzell.
Also vielen herzlichen Dank. Die Schwester habe ich schon oft einmal gehört. Also auf jeden Fall vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne,
wir sind ja auch Kloster Oberzell. Ja. Bei uns ist ja auch das göttliche Kind. Alle 25. haben wir immer ein Weihnachtsgebet und so.
Ja.
Das ist einfach unser. Also da sind wir so froh, dass wir das jetzt gehört haben.
Ja, danke. Schön, das freut mich auch. Ja, gerne.
Danke, Schwester Eusebia, für Ihren Anruf. Schwester Ingrid, die Seligsprechung findet in wenigen Wochen statt. Am 5. Mai in Aachen 2018. Werden denn viele Menschen erwartet und gibt es ein besonderes Programm um diesen Seligsprechungstag?
Ja, wir rechnen mit vielen Menschen, sogar auch aus anderen Kontinenten, denn wir haben ja selber auch Schwestern in Südamerika und in Asien, also in Indonesien und in verschiedenen Ländern Europas, in Südamerika zum Beispiel, in Kolumbien und in Peru. Da wir von überall her werden auch Schwestern kommen, dann auch Erzieher und Lehrer, die bei den Schwestern ihren Dienst tun und sich um die armen Kinder kümmern. Und Eltern werden kommen und Kinder werden auch dabei sein aus verschiedenen Ländern. Ja, das wird sicher ein großes Fest und Sie wissen vielleicht alle, dass der Aachener Dom sehr klein ist im Vergleich zu anderen Domen. Aber es war ja die Privatkapelle von Karl dem Großen, aber gut, ein bisschen eng beieinander werden wir sicher sitzen. Und dann ist zwischen dem Dom und dem Rathaus ein großer Platz. Dahin wird das Domradio Köln auch übertragen, sodass da passen natürlich auf dem Platz viel, viel mehr Menschen als in den Dom selbst. Und damit wird gerechnet, dass da viele auch hinkommen. Wir hoffen, dass das Wetter so ist, dass sie nicht alle zu nass werden, wenn es regnet, ne?
Im Mai könnte schon schön sein.
Ja, das hoffen wir.
Ja, dann vielen Dank, Schwester Ingrid, dass Sie uns
die... Ja, ich könnte ja vielleicht noch sagen etwas zu dem Programm.
Gerne.
Mhm. Hatten Sie eben gemeint auch. Mhm. Also am 5. Mai ist um 10 Uhr im Pontifikalamt und da kommt der Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Angelo Kardinal Amato. Im Namen des Heiligen Vaters wird er dieser Zeremonie vorstehen. Und wie ich eben schon sagte, das Domradio überträgt. Jedenfalls Nach dem Ritus der Seligsprechung wird das Reliquiar von Clara Fay durch den Dom getragen. Und dann nachmittags oder mittags bis um 17.30 Uhr findet ein Begegnungsfest auf dem Münsterplatz, das ist auf der anderen Seite des Domes, statt. Und am Nachmittag können auch die Reliquien unserer Gründerin Clara Fay im Dom verehrt werden. Und der Tag wird abgeschlossen mit der Vesper mit dem Bischof, mit dem Aachener Bischof Dieser um 18 Uhr. Dann am 6. Mai ist um 10 Uhr wieder ein Pontifikalamt und dann wird in einer feierlichen Prozession das Reliquiar zur Kind-Jesus-Kapelle getragen und da mit einer kurzen Zeremonie deponiert. Und am 8. Mai ist dann noch einmal ein Pontifikalamt, aber diesmal in Simpefeld, wo Clara ja eine Reihe von Jahren gelebt hat und auch gestorben ist. Und dann ein Empfang für die Teilnehmer im Garten von dem Haus Loreto, also von unserem ehemaligen Generalmutterhaus. Und dann an dem Nachmittag wird sogar noch ein Museum eröffnet. Ich hatte eben gesprochen von den Stickereien der Schwestern und von den Wachsfiguren, Krippenfiguren aus Wachs. Das wird dann eröffnet, aber nur für eine Delegation aus verschiedenen Ländern. Aber ab dem 19. Mai öffnet das Museum dann mit seinem regulären Betrieb.
Ja,
und dann vielleicht noch für die, die im Internet etwas verfolgen möchten. Man findet das da unter www.clara-fay.de. Da ist die Live-Übertragung auch. Oder auch unter www.bistum-aachen.de. Und dann auch auf dem Facebook-Account des Bistums Aachen. Ja, sind also verschiedene Möglichkeiten.
Und wer jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, Sie finden diese ganzen Hinweise im Infofeld auf unserer Homepage zu dieser Sendung. Oder wenn Sie kein Internet haben, dann können Sie natürlich auch gerne bei unserem Hörerservice anrufen unter der Nummer 08328 921 110. Unsere Kolleginnen geben Ihnen gerne Auskunft dazu und vielleicht entschließen Sie sich ja auch, am 5. Mai oder diese Tage drumherum einfach nach Aachen zu kommen und dieses Fest der Freude mitzufeiern. Schwester Ingrid, Sie haben ein Gebet vorbereitet. Das wollen wir jetzt an den Schluss dieser Sendung stellen.
Ja, gerne. Guter Gott, wir danken dir, dass du den Menschen, besonders den Bedürftigen, durch den selbstlosen Dienst von Clara und Andreas Fay deine Liebe hast aufleuchten lassen. Auch heute gibt es Hilfsbedürftigkeit und Not. Kinder und Kranke, Alte und Einsame, Suchende und Zweifelnde. Wir bitten dich, berufe Menschen in deine Nachfolge, die mit Großmut von deiner Liebe Zeugnis geben und die frohe Botschaft verkünden. Gib uns allen eine brennende Liebe, wie diese beiden Geschwister sie im Herzen trugen, und die Heiterkeit des Geistes, die sie zu Boten deiner Freude machte.
Amen. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Kurz vor der Seligsprechung von Clara Fay am 5. Mai gibt es am 23. April noch einmal eine Sendung, in der es ausschließlich um die Ordensgründerin Clara Fay geht. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Diesen Vortrag und den ersten Teil, der erste Teil war am 5. März, können Sie gerne noch einmal nachhören. Nutzen Sie dazu einfach unser Podcast-Angebot auf unserer Homepage hore.org. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, dann können Sie natürlich auch einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer dazu ist die 08328 921 120. Gott lässt seine Liebe immer durch die aufleuchten, die ihm sein Ja geben. Danke fürs Dabeisein, sagt Ihnen Renate Mewes.